Lieber Kai, schönen guten Abend. Hier ist die Sonne untergegangen, die heute auch nicht aufgegangen ist. Und es ist ein Werktag. Normalerweise treffen wir uns ja immer am Wochenende. Wie war dein Tag?
Ja, wunderbar, wie immer. Ich liebe doch Payroll, du weißt doch. Gerade wenn ich Krankheitsvertretung machen darf, das ist ein Traum, sage ich dir, das ist ein Traum. Doppelt so viel Arbeit fürs gleiche Geld. Ich liebe es. Deswegen, du bist echt mein Lichtblick heute.
Da freue ich mich, du auch meiner. Und wir kommen zu einem richtigen Traum. Der richtige Traum ist nämlich, wir haben uns heute jemanden eingeladen, der wieder einen völlig ungewöhnlichen Lebensweg mit Blick auf die Payroll und wahrscheinlich auch mit Blick auf andere Dinge hat. Wir werden es gleich erfahren. Das ist der Andreas. Hallo Andreas.
Hallo Markus, hallo Kai.
Hi, schön, dass du da bist. Ich bin mal gespannt, was du zu erzählen hast gleich.
Ich auch. Ich will dir als Vorspann sagen, ich habe Andreas vor kurzer Zeit erst kennengelernt. Wir haben ein Gespräch geführt zu einem ganz anderen Thema, also schon zur Payroll, aber eben nicht zum Podcast. Und während des Gespräches habe ich dann gesagt, Andreas, das ist jetzt im Grunde genommen schon ein halber Podcast. Lass uns einen ganzen machen. Deswegen bist du heute hier. Ich bin froh, dass du mitmachst und ich würde dir gerne jetzt schlichtweg die Frage stellen wollen, wann hast du das erste Mal in deinem Berufsleben oder überhaupt in deinem Leben mit Payroll zu tun gehabt?
Ich denke, so wie jeder, als ich meine erste Gehaltsabrechnung bekommen habe, da habe ich das erste Mal gesehen, wie viel da nicht ankommt. Ne? So, auch wenn ich so Vorträge halte, brutto, brutal viel, netto, nicht so viel. Diese Erfahrung musste ich leider auch sammeln, wobei die ersten natürlich noch Schmalspur waren. Und ja, aber das hängt so ein bisschen mit meinem Lebensweg zusammen, dass ich ja eigentlich meinem ersten Leben war ich Banker, ja. Und war da dann auch Firmenkundenbetreuer am Ende und musste mich natürlich auch mit Personalwesen da auch schon auseinandersetzen, hatte mit Arbeitgebern zu tun, nicht mit Arbeitnehmern. Und da war ich dem Thema schon ein bisschen näher. Aber tatsächlich mit einer geringen Affinität zur Payroll selbst. Ich habe die Ersteller der Payroll mehr oder weniger eher bedauert. Und konnte mir zum damaligen Zeitpunkt auch nicht vorstellen, dass ich das, was ich heute mache, machen werde.
Das bringt mich jetzt natürlich brennend auf die Frage, wie bist du da reingekommen? Das wundert mich jetzt gerade. Du wolltest ja nie dahin. Wie hat sich das ergeben? Ich bin gespannt, echt.
Ich komme aus einem selbstständigen Haushalt. Ja, also wäre ich geschickter, also deutlich geschickter, dann wäre ich Schreiner geworden. Aber das ging total an mir vorbei, dieses Gehen. Und bin dann eben aus Vernunftgründen, sage ich mal, Banker geworden in der Hausbank meines Vaters und habe dann überlegt, ja, also Selbstständigkeit würde ich schon gerne machen, aber mir fehlten die 5 Millionen Stammkapital für eine eigene Bank. Also habe ich mich dann kurz entschlossen selbstständig gemacht als Unternehmensberater. Ich habe dann nach der Bankzeit, das waren so 12, 13 Jahre, mich als Gründercoach und Businessplanersteller so das zu machen, was ich mir als Banker gewünscht hätte, dass ich mal endlich mal solche Pläne bekommen hätte, statt die immer selbst schreiben zu müssen, um einen Kredit zu erlangen. Und habe bei der Gelegenheit Benefits kennengelernt, also Benefitberatung im Personalwesen. Und habe dann nach ein, 2 Jahren dann gesagt, das will ich auch machen. Ich will nachhaltige Beratungen führen. Ich will Dauermandate haben als Berater und habe mich dann mit der Beratung rund um Lohnoptimierung, so hieß das damals, dann selbstständig gemacht. Habe mich dann auch verschiedenen Unternehmernetzwerken angeschlossen und habe direkt im ersten, es war die erste Empfehlung, die ich bekommen habe, mein jetziger Geschäftspartner, der da schon Payroll gemacht hat. Das war so die Synergien, dass ich eher aus der Beratungsschiene kam und der Thorsten, mein Partner, aus der Lohnbuchhaltung. Und da haben wir unsere Kompetenzen zusammengeworfen und haben dann gemeinsam unsere jetzige Firma gegründet, die Deutsche Gesellschaft für Lohn und Gehalt.
Um das Ganze ein bisschen zeitlich einzuordnen, von welchem Jahr sprechen wir hier ungefähr?
Ich habe mich 2008 als Unternehmensberater selbstständig gemacht und habe 2012 mit dem Thorsten die Deutsche Gesellschaft für Lohn und Gehalt gegründet.
Kanntest du dich denn damals, als du diese Gründung gemacht hast, 2012, also vor 12 Jahren, schon mit Lohn und Gehalt aus oder kam das dann nachher erst Stück für Stück?
Das kam in der Analyse. Also tatsächlich war das Learning by Doing. Ich habe gewusst, was steuerpflichtig und steuerfrei bedeutet und sozialversicherungspflichtig und sozialversicherungsfrei. Aber letztlich habe ich Lohn und die Mechanismen, die dahinter stecken, im Rahmen der Vermeidung von Abgaben richtig kennengelernt und in der Vermeidung von Steuer. Und um es eben, sagen wir, den Spread zwischen Arbeitgeberaufwand im Lohnbereich und dessen, was beim Mitarbeiter ankommt, eben zu verringern. Ne? Und erst im zweiten Step, oder habe ich mich dazu entschlossen, okay, ich habe gelernt, optimierte Löhne, die dann eben mehr als ein oder zwei Zeilen tragen, stellen den durchschnittlich engagierten und gebildeten Lohnbuchhalter vor größere Probleme. Ich will sagen, also wir hatten laufend falsche Umsetzungen, wo wir dann gesagt haben, okay, komm, wir bieten jetzt Lohnabrechnung selbst an. Und das erste Mandat, was ich hatte, war das meines Vermieters. Das war eine Frau und die hat gesagt, hier, also die war Optimierungskunde und dann wurden wir Mieter und dann hat sie gesagt, ach komm, du kannst das doch und du bist so ein Lieber, kannst du nicht auch die Löhne machen? Ich komme mit der Tussi nicht zurecht vom Steuerkanzlei. Und da habe ich dann gesagt, ja klar, hatte aber das Programm für die Lohnabrechnung selbst noch nie gesehen vorher. Mhm. Und habe das aber dann mit Hilfen und viel Arbeit, morgens früh, tagsüber, abends spät, dann mir beigebracht. Und dann folgte das relativ schnell, dass dann ein befreundeter Steuerberater gesagt hat, oh Andi, du kannst doch Löhne. Ja, kannst du nicht unsere Löhne machen, weil die klagen mir alle immer, die jammern mir die Ohren voll, meine ganzen Finanzbuchhalter, dass sie Löhne nicht mögen. Oder, was ich noch viel weniger mag, ist, dass die mir ständig sagen, sie können nicht, weil sie müssten ja Löhne fertig machen, weil es Abgabetermin. So aus dieser Hilfe, aus diesem Hilferuf heraus hat sich dann eben das Geschäftsmodell entwickelt.
Ja, dein Glück, ne? Wenn es einfach wäre, würde es jeder machen, oder?
Ja, das habe ich auch gedacht. Aber der Spaßfaktor kam mir dann auch hinzu. Also das ständige Feedback, was man erhält, ich sage es meinen Mitarbeitern auch oft so, Lob ist das Ausbleiben von Tadel in der Payroll, das ist leider so. Aber wenn wir trotzdem Probleme lösen für die Mandanten, ja, die ja teilweise doch sehr komplex sind, dann kriegt man schon eine Dankbarkeit und eine hohe Treue. Und ich habe durchaus Mandanten, die folgen mir von Kanzlei zu Kanzlei, von Hauptkanzlei zu Hauptkanzlei. Und das ist ja auch schön, gewachsene Beziehungen da aufbauen zu können und die dann auch zu pflegen in diesem Bereich. Man hat ja ganz großen Einfluss. Also Steuerberater machen das nicht so gerne. Der Lohnbuchhaltungsanteil am Gewinn liegt so bei 8-10%. Der Aufwand ist aber außerordentlich hoch. Der Vertretungsdruck ist hoch. Habt ihr ja auch schon mal thematisiert gehabt. Mhm. Es muss halt immer laufen. Ja, es gibt keinen Stillstand. Und das lässt die Steuerkanzleien halt auch oft darüber nachdenken. Boah, warum tue ich mir das eigentlich an? Es wird ja nicht leichter. Ja, und jetzt gerade richtig voll eingestiegen sind wir im Jahr vor Corona.
Mhm. Da ging es ja dann voll ab.
Das waren wirklich harte Zeiten. Dann lernt man eben Lohnbuchhaltung eben auch noch im Schwerpunkt Kurzarbeitergeldrichtlinien und Sonderzuschüsse. Und ja, danach gibt es ja auch immer wieder Neuigkeiten in einem immer kürzeren Abstand. Also die Novellen reichen sich ja Hand in Hand. Man kann sich nicht mehr ausruhen, man kann nicht mit gesichertem Wissen arbeiten. Im Grunde genommen sage ich bei fast allem, also ich meine, es ist so und so, aber lassen Sie mich bitte nochmal nachgucken. Eventuell gab es ja ein Update.
Ja, kenne ich. Beim Dienstleister hatten wir das auch dann ganz groß. Und jeder Kunde hatte seine eigenen Spielregeln. Dann wurden ATLer rausgenommen, aber dann teilweise was anderes bekommen und hin und her. Und dann dachtest du jetzt, nein, da gab es die Änderung. Da musste dann wieder die Technik ran. Da musste was umprogrammiert werden. Ständig musstest du Lohnarten anpassen. Und dann rufen die Mitarbeiter an und fragen dich, ja, wie ist denn das? Und dann stehst du da und denkst, ja, ich verstehe es ja selber noch nicht so ganz. Ich rufe dich zurück.
Genau. Also,
Kurzarbeit ist übel gewesen. Ich bin froh, dass das rum ist.
Ja, und da haben wir eben noch Mandanten gehabt, die haben das Kurzarbeitergeld oder Mitarbeiter der Mandanten, die das Kurzarbeitergeld an irgendwelchen Rechnern im Netz gesagt haben, oder nachzurechnen, was ja gar nicht klappen kann, weil es ja immer im Kontext steht mit anderen Dingen. Das sind ja nie die nackten Zahlen. Und das waren ja viele Gespräche, lange Gespräche, die doch manchmal dann dazu führten, dass man sagt, okay, dann lassen wir es eben drauf ankommen, ja? Was der Prüfer in 3 Jahren sagt. Blöderweise kommen die Prüfungen ja dann.
Schwerpunkt ist doch jetzt, glaube ich, Cook, oder? Die holen sich doch jetzt alles wieder.
Sie versuchen es zumindest. Also meine Erfahrung ist, dass die Agenturen für Arbeit selbst darunter leiden. Die sagen auch, wir haben auch Innenrevisoren und ich muss das machen und es tut mir ja leid. Mhm. Aber die Anforderungen kommen teilweise so spät, dass die Programme gar nicht mehr in der Lage sind, diesen Abrechnungszeitraum in irgendeiner Form noch zugänglich zu machen. Das heißt, wir machen es tatsächlich jetzt analog. Ja, mit Tabellen, die Agentur für Arbeit auf ihrer Homepage zur Verfügung stellt und ermitteln dann manuell die richtigen Werte, um die Agentur dazu zufriedenzustellen. Teilweise wegen 47,30 Euro oder sowas, die zu viel oder zu wenig gezahlt wurden vor 4 Jahren.
Da kommt man doch in Versuchung, den Fuffi einfach zu überweisen, oder?
Habe ich mitunter auch den Mandanten schon angeboten. Komm, ich zahle es Ihnen.
Sehr gut.
Ja, ich lasse es Ihnen an der Rechnung nach, aber die Arbeit, die steht in keinem Verhältnis und der Zeitaufwand, so kleine Korrekturen vorzunehmen, gegenüber dem, was es dem Mandanten dann bringt oder nicht bringt.
Ja, dann lieber über eine SV-Prüfung das dann reinholen, ne? Dann sollen sie es da drauf schreiben, ne? Die 50 Euro mehr, damit es gemeldet gut ist, oder?
Nee, die Agentur, die würde ja dann halt nachträglich den Cook-Antrag reduzieren, ja, verwerfen so, und nach ihrer eigenen Berechnung dann eben. Der beliebteste Fehler im Jahr 2020 war, Cook an Karfreitag oder Ostermontag zu berechnen. Ja, und nicht Cook an Feiertag. Das war damals programmatisch noch gar nicht möglich, denn das Update dazu kam erst im April. Ja, dann musste man im April wiederum dran denken, den März nochmal zu korrigieren. Da war gar nicht dran zu denken.
Das Grauen.
Ja.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurücktreten an dieser Stelle. Das ist ja ziemlich viel in ziemlich wenigen Jahren gewesen. Du warst also Banker, dann Unternehmensberater, dann kam das Thema Benefits und dann kam das Thema Payroll auf dich zu. Mhm. Was mich interessiert ist, wie hast du es denn geschafft und in welcher Zeit hast du es geschafft, dir Kenntnisse anzueignen, die ja doch ziemlich tiefgehend sind? Und wo hast du dir diese Kenntnisse angeeignet?
Ich habe Lohnbuchhalter, die das besser konnten als ich, ausgequetscht. Vor allem die Frau von meinem Geschäftspartner, die halt ganz tief in der Payroll drinsteckt und auch nichts anderes macht. Mhm. Und war dann auch auf Seminaren tatsächlich von Programmanbietern und habe dort einzelne Themen, wie zum Beispiel Baulohn oder so, weiter vertieft. Vieles war aber da auch schon klar. Und letztlich ist ja die Maschine, die Rechenarbeit leistet, die leistet ja da gute Dienste, auch die Fehlerhinweise. Ach, guck an, so ist das. Oder auch die Warum-Fragen werden damit auch geklärt. Und das ging relativ flott. Ja? Also ich sag mal so, innerhalb eines Jahres konnte ich so 70-80% der Geschäftsvorfälle beherrschen. Und danach ist es ja im Grunde genommen keine Raketenwissenschaft mehr, weil die Systematiken bleiben ja immer die gleichen. Mhm. Aber die Herausforderung ist, die Megadaten einfach zu verarbeiten. Mhm. Ja, und man hat ja, das kennen wir ja alle, die Payroll machen, man hat ja Mandanten, die gerne eine Information auf 3 E-Mails verteilen oder auf andere Wege, WhatsApps schreiben, was man ja gar nicht will, ja, oder SMS oder anrufen oder von 3 verschiedenen E-Mail-Adressen Lohndaten zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich die Herausforderung, alles beisammen zu halten und trotzdem eine korrekte Lohnabrechnung zu erstellen, die den Anforderungen auch eines Prüfers, sei es Lohnsteuer oder SV und vor allen Dingen auch des Mitarbeiters dann eben auch zu genügen.
Wie begegnest du denn dieser Herausforderung? Da gibt es ja 2 Ansätze. Der erste Ansatz ist, möglichst viel Technologie, gerade moderne Technologie, einsetzen so als Hilfe. Und der zweite Ansatz ist, erziehe deine Kunden. Daran scheitern aber viele. Wie machst du das mit Charme?
Das würde ich am liebsten immer hören. Manchmal, je nach Adressat, ersetze ich Charme durch Strenge oder durch Aufpreise. Ja, also diejenigen, die sich einfach nicht erziehen lassen, die müssen dann eben unten nachzahlen, ja, die wir eben brauchen. Ja. Und was ich aber, wo ich total heiß drauf bin und da wiederum an mir selbst scheitere manchmal, ist eben tatsächlich die technologischen Hilfen zu nutzen. Also der Mann einer neuen Mitarbeiterin von mir zum Beispiel, der kennt sich gut mit KI aus. Ja? Mhm. Also das heißt, mein Projekt jetzt ist es, wie könnte ich denn möglicherweise eine KI in den Payroll-Prozess einbauen, ohne datenschutzrechtliche Verstöße zu begehen. Und was Programmanbieter eben auch zur Verfügung stellen, sind Vorfassungsdateien, Cloud-Lösungen. Ich fände es nicht so richtig fair, den Mandanten quasi alles machen zu lassen und dann zu sagen, na gut, ich rechne das ab, aber du hast es ja eingegeben, ne? Insofern ist es in deiner Verantwortung. Da käme ich jetzt unserem, sag ich mal, Anspruch nicht nach, dass wir auch eine Payroll erstellen, die tatsächlich auf der Realität fußt. Ja, also es gibt ja durchaus auch Mandanten, die so eine gewisse Bauernschleuer an den Tag legen und sagen, wieso, es geht doch und es hat sich doch abgerechnet und warum denn nicht? Ja, wieder eingrätschen müssen von wegen, naja, weil du es denn darfst, ja, da hast du 2 Jahre Spaß und dann platzt aber die Bombe. Und ich sehe das ja auch ein, dass du es dem Mitarbeiter zukommen lassen willst, aber es geht eben nicht netto, es muss brutto und es muss auch dann eben brutto hochgerechnet werden, damit das entsprechende Netto erzielt wird. Ja? Mhm. Ihr hattet das Thema ja auch mit 37b und Betriebsfeiern und so, das ist ja auch großer Spaß, ja, das dann darzulegen und dem Mandanten damit unter zu sagen, naja, also klar, wir können das so darstellen, dass dem Mitarbeiter nichts kostet, ja, aber das wird deine Arbeitgeberlohn- und Nebenkosten eben deutlich in die Höhe treiben. Also überlegst dir, ob wir das vielleicht für die Zukunft vielleicht nicht anders lösen.
Mhm. Ja, und dann kommt ja deine Vergangenheit als Lohnoptimierer wieder um die Ecke und dann kannst du ja auch gut Tipps geben, ne?
Ja, aber die sind ja auch endlich. Ja, also das ist
ja klar.
Ne? Und jetzt haben wir ja auch die Corona-Prämie gehabt und die Inflationsausgleichsprämie. Mhm. Das wiederum hat das Geschäft etwas beruhigt, um das mal positiv auszudrücken.
Mhm.
Aber wir haben jetzt schon die ersten Mandanten, die sagen, Beisiegel, wir haben einen Fehler gemacht, ja, wir haben die Inflationsprämie ratierlich ausgezahlt, die läuft jetzt aus, aber der Gewöhnungseffekt ist ja eingetreten beim Mitarbeiter. Ja. Hilf mir mal, wie wir jetzt, ohne dass unsere Kosten explodieren, das Netto, an das sich der Mitarbeiter gewöhnt hat, gleich bleibt. Ja. Und dann haben wir ja nur erreicht, dass die Mitarbeiter nicht unzufrieden werden. Sie werden ja blöderweise dadurch nicht zufriedener. Das ist ja Quatsch, sich zu sagen, die werden das wertschätzen, dass ich mich jetzt lang mache und extra Kosten in Anspruch nehme, damit die ihren gewohnten Besitzstand bewahren können. Ne? Also da gibt es ja die Motivationstheorie, die Herzbergsche, die sagt, Geld ist einfach kein Motivator. Ja? Geld ist ein Hygienefaktor. Zu viel gibt es nicht. Es gibt nur zu wenig. Ja? Und das muss dann auch in den Köpfen der Arbeitgeber ankommen und dass die Mitarbeiter auf andere Art und Weise gebunden werden können und zufriedengestellt werden können. Das geht in der Regel nicht über, naja, gebe ich dir halt 500 Euro mehr brutto.
Es gibt ja leider auch Arbeitgeber, das ist mir immer wieder im Laufe meiner Berufskarriere auch passiert, die glauben, man könnte Dinge am Ende doch am Gesetz vorbeimachen. Also so frei nach dem Motto, es gibt auch Nettolöhne, die kann ich ohne Abrechnung machen am Ende. Wie oft passiert dir sowas, respektive hast du den Eindruck, dass durch die krisenhaften Zeiten, in denen wir jetzt leben, Menschen kreativer werden, die Unternehmen führen, auch so mit Blick auf Lohngestaltung?
Das ist schön verklausuliert ausgedrückt. Also tatsächlich hat das stark abgenommen gegenüber der Vergangenheit, weil den Unternehmen schlicht die Einnahmen dazu fehlen. Ja, also die Einnahmen, die für die kreative Auszahlung von Nettolöhnen herangezogen werden könnten, die ebben immer stärker ab. Das heißt, es läuft viel zu viel von den Einnahmen über die Bücher, als dass ich da irgendwas abzweigen könnte, um das irgendwie zweckentfremdet anderen zukommen zu lassen.
Gute Nachricht.
Ja, also gute Nachricht. Und da haben der Fiskus und die Prüfer draußen haben da auch gut gewirkt. Ich finde das auch nicht fair. Ne? Also wir müssen alle unseren Beitrag zum Sozialwesen zum Beispiel und zur Straßensanierung und zu den Kindergärten beitragen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also ich kriege von den Mandanten auch oft vorgehalten, oh, das ist ja alles so kompliziert und das muss doch gar nicht sein und wir müssen uns entbürokratisieren und so. Da bin ich voll dabei, wäre ich sehr gerne. Ja? Aber wir leben eben auch in einer sehr komplexen Welt. Ja? Und jede Simplifizierung dieser komplexen Welt führt automatisch wieder zu anderen Ungerechtigkeiten. Ja? Und in der Regel, also unsere Mandanten hier, die haben, sagen wir mal, von 1 bis 500 Mitarbeitern so im Schnitt. Und das sind jetzt also keine Konzerne. Ja? Und je größer, desto schlimmer wird es ja eigentlich. Ja? Also es ist nicht so, dass die großen Firmen, die können sich ja alles erlauben, so ist es nicht. Ja? Sondern es wird immer, immer strenger dann. Ja, also dann werden natürlich Betriebsräte sind dann auf jeden Fall da oder Arbeitnehmervertretungen in anderer Form. Und es wird dadurch nicht einfacher. Insofern ist der Mittelstand, das klassische KMU, immer noch auf der Sonnenseite mit einem direkten Draht zum Mitarbeiter. Man kennt sich, man kennt die Namen auch. Und man freut sich miteinander, wenn es gute Sachen gibt, und man trauert gemeinsam, wenn es schlechte Sachen zu besprechen gibt. Je größer, desto unpersönlicher und desto schneller ist der Mitarbeiter auch schon mal beim Anwalt. Ne? Also es wird nicht leichter. Also wie komme ich drauf? Also wie kamst du drauf? Genau. Also mit diesen Ansinnen, sag ich mal, werden wir in unserer Praxis kaum noch konfrontiert. Es ist ganz selten, dass wir sagen müssen, oh, lassen Sie das lieber. Sondern die fragen ganz offen, okay, ich will dem Mitarbeiter, dem Max, der Susi, x Euro jetzt zukommen lassen. Welche Möglichkeiten habe ich? Und da haben wir ja wirklich viele.
Das ist eine sehr gute Antwort, die wollte ich auch so hören. Denn wir alle zusammen, die wir uns mit Payroll beschäftigen, teilen ja dieselben Werte. Es gibt Gesetze, von denen kann man halten, was man will. Mhm. Aber sie haben einen Sinn. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass möglichst viel Gerechtigkeit in die Gesellschaft kommt. Und dazu gehört eben einfach, dass wir dafür sorgen müssen, dass Sozialabgaben, Steuerabgaben und andere Abgaben dorthin kommen, wo sie hingehören. Das ist unser Auftrag. Und deswegen bin ich froh, dass du mir das erzählst. Es gab Zeiten, da war es anders.
Ja, es gab ja auch Zeiten, da gab es auch mehr Möglichkeiten dafür. Also insofern ist es schon richtig. Deswegen, ich bin da gar nicht so, so staatsfeindlich eingestellt. Und ich fühle mich mal im Gegenzug auch nicht als verlängerter Arm des Prüfers. Ja, wenn der Prüfer kommt, stehen wir zusammen wie ein Mann. Ja, dann sind wir Anwalt und sagen, das erzählst du, das lässt du weg. Ja, wir haben alle irgendwelche Schmutzecken, ja, wo es nicht hundertprozentig läuft. Ja, teilweise auch, weil es einfach zu komplex ist, nur um es richtig zu machen, so richtig, zu 100% richtig, hier einen riesen Aufwand zu fahren. Dann kann man durchaus mal sagen, naja, also wenn es der Prüfer findet, dann kostet es eben, aber er muss es auch erstmal finden. Wenn wir es jetzt gleich richtig machen, kostet es genauso viel wie in 2 Jahren. Ja? Und für den Mitarbeiter hat es keinen besonderen Effekt. Ja? Es bleibt immer noch richtig und es bleibt wahr. Und dennoch bin ich da völlig bei euch. Wir sind dazu da, eine rechtskonforme Lohnabrechnung zu erstellen und die Geschäftsvorfälle, die uns da eben jeden Tag unterkommen, so abzubilden, dass sie optimal an den Bedarf angepasst umgesetzt werden. Mhm.
Ja, ich habe es ja öfters auch schon gesehen, wenn ich einen Prüfer da hatte und so weiter, wenn ich ganz normal mit denen gesprochen habe, und dann sind wir zusammen in die Akte gegangen und dann war es das meistens so, wenn da was dokumentiert war und da hat er geguckt, ah, okay, ihr habt euch Gedanken gemacht, vor 2 Jahren war das vielleicht so, ist nicht ganz richtig, ja komm, dann berechne ich euch das nach, aber die ganzen Strafgebühren erlasse ich euch oder so. Ja,
genau.
Habe ich schon öfters gesehen. Oder dafür haben sie was Großes gefunden. Das andere, ach komm, lass das Kleinkram. Ich habe hier genug. Sowas habe ich auch schon erlebt, dass dann 5 gerade sein gelassen wurde. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe auch noch keine so richtig negative Prüfererfahrung gesammelt. In all den Jahren waren die Prüfer in der Regel zugänglich. Ich habe jetzt gerade eine Lohnsteueraußenprüfung, die hängt ewig. Ja? Mhm. Weil der Prüfer oder die Prüferin, die kommt einfach nicht in die Pötte. Ja? So dass mich die Vertretung schon anschreibt, sorry, krankheitsbedingt, dauert es nochmal 5 Monate. Ja? Und wir kriegen es einfach nicht vom Tisch. Ja? Also da merkt man halt auch, öffentlicher Dienst, Beamtentum, da weht ein anderer Wind. Im Umkehrschluss muss man sofort springen, wenn der Prüfer was will. Also mein Jahr hat begonnen für uns selbst mit der Lohnsteueraußenprüfung. Ja. Mhm. Das war auch, und dann muss es ganz, ganz schnell gehen. Und jetzt warte ich halt immer noch aufs Exposé. Und weil wir ganz, ganz schnell halt gemacht haben. Ne? Mhm. Selbst bei uns selbst.
Ja, so ist das. Im Endeffekt, irgendwann kommen sie immer, ne? Das ist ja egal. Entweder für Kunden
oder
für
sich
selbst, ne? Ist halt so.
Genau. Muss man ja gar nicht hadern. Das werde ich auch schon mal gefragt von Mandanten. Haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht? Warum kommen die denn jetzt? Nee, nee. Die kommen alle 4 Jahre. Da kann man gar nichts machen.
Ja? Nee, die kommen. Ja. Und wenn die Steuer da war, kommt danach kurz die Sozialversicherung, weil die Sozialversicherung machen sich da recht einfach und sagen, ja, haben Sie mal den Steuerprüfbericht für mich. Mhm. Und dann gucken sie, ah, da haben wir was gefunden. Cool, da können wir bestimmt was in der SV noch holen. Ne? Also die machen sich ja recht einfach.
Teilweise auch mit Ansage. Ja? Mhm. Wo man sagen, ja, okay, Das mit der Steuer war jetzt schon doof, aber nur zur Info, dasselbe wird ungefähr nochmal bei der SV kommen. Das lässt sich jetzt nicht mehr vermeiden.
Wir gehen jetzt langsam schon dem Ende der Sendung entgegen. Wir sprechen schon eine halbe Stunde. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte aber gern ein Thema noch angesprochen. Du hast ja auch einige Beschäftigte, die im Hauptberuf Payroll machen, also Lohnexperten. Und da liegt die Frage nahe, wir befinden uns ja in einer Zeit, in der wir gerade im Bereich Lohn ziemlichen Fachkräftemangel haben. Wie wirkt sich denn das auf euer Unternehmen aus und was macht ihr dagegen?
Das wirkt sich insofern so aus, als dass wir, obschon wir viele Mitarbeiter sind, nur weniger am Standort sind. Das heißt, die letzten, 7 Neuanstellungen bei uns habe ich einmal gesehen. Letztes Jahr bei der Weihnachtsfeier. Und ansonsten natürlich via Teams. Ja, und ich schreibe mit ihnen, ich telefoniere mit ihnen. Ich bin der Kontaktmanager und Troubleshooter, derjenige, der aufschlägt, wenn es Probleme gibt. Aber die sitzen überall in Deutschland. Ja, also von Berlin, Cottbus, ich glaube, eine Kollegin, die, wenn ich mit der Teams sehe, ist es wie in den Urlaub zu telefonieren, also mit dem alten Panorama im Hintergrund. Ja, andere sitzen in Dortmund. Das ist die direkte Folge, dass ich mir nicht leisten kann zu sagen, ich suche jetzt hier vor Ort. Ja, das tut mir auch überhaupt nicht weh. Also das klappt ganz hervorragend. Ich habe ausschließlich gute Erfahrungen gesammelt mit Mitarbeitern, die im Remote-Status quasi arbeiten. Die bekommen von uns Laptop, Bildschirm, Maus, Handy, kriegen sie per Post. Ne? Dann wird gemeinsam eingerichtet, wenn es sowas zu einrichten gibt. Und dann wird auch schon das Mandat übergeben und dann wird eben gemeinsam der Mandant bearbeitet. Ja? Und das klappt, ich hatte Angst davor. Ja? Als ich das abzeichnete, ja, denn die ersten 2 neuen oder die ersten 3 neuen Mitarbeiter im Bereich der Lobo, die habe ich noch vor Ort akquirieren können. Ab dann hat es schon stark abgeebbt. Und ich musste quasi den Testballon starten und sagen, okay, mal sehen, wie es ist. Ne? Ich habe hier, was ich insgesamt, glaube ich, 400 oder 500 Quadratmeter Bürofläche zu siebt. Ja, da kann man auch schön in Ruhe telefonieren, das, was ja auch wichtig ist. Aber das ist es mir trotzdem wert. Ich habe auch ganz Mitarbeiter, das hat sich auch so eingebürgert jetzt, dass, obwohl sie hier vor Ort sind, vielleicht nur noch alle 14 Tage mal ein Büro aufschlagen oder einmal die Woche. Ich bin dadurch, kann ich mir auf die Fahne schreiben, aus der Not geboren heraus, total familienfreundlich zu sein und auf die Bedürfnisse, die individuellen Bedürfnisse des Arbeitnehmers an seinem Arbeitsplatz insofern eingehen zu können, als ich ihm sagen kann, ich bin ergebnisorientiert. Wenn der Mandant zufrieden ist und die Lohnabrechnungen pünktlich und korrekt abgerechnet werden, kannst du es eigentlich machen, wie du willst, lieber Mitarbeiter. Ja? Ich habe eine Wunsch-Erreichbarkeitszeit, aber das kann man auch anpassen. Und die Mitarbeiter entscheiden dann selbst, kriege ich noch ein Kind oder komme ich wieder ins Büro? Ja? Oder wie auch immer. Das führt im Allgemeinen dazu, dass wir, obschon wir uns wenig sehen, eine hohe Kohärenz auch im Team besteht. Ne?
Das spricht für ein sehr gutes Miteinander. Also mir gefällt das gut. Wie siehst du das, Kai?
Ich finde das super, weil das ist ein ganz großer Punkt, gerade so dieser ganzen Homeoffice-Geschichten, da wo es geht. Ich liebe das auch, weil ich kann auch mal sagen, weißt du was, mittags, boah, ich bin fertig, ich penne jetzt mal 2 Stunden und es interessiert keinen, weil ich die genau wissen, jo, Kai, mein Chef sagt es auch immer, mir doch egal, wann du arbeitest, Hauptsache die Arbeit ist getan. Wenn du nachts arbeitest, schreib es nicht auf, mach es anders, aber mach es. Wie du möchtest, ganz flexibel. Ich finde das super. Man kann auch mal Termine wahrnehmen. Was weiß ich, Autoreifenwechsel, Arzttermine. Mal zwischendrin ist man 2 Stunden einfach nicht da. Passt schon. Man muss nur kommunizieren vernünftig und dann ist gut. Und das ist eine Freiheit, muss ich sagen, die haben wir Corona zu verdanken, muss ich ganz ehrlich sagen. Vorher war das ja eher so ein, oh, wir sitzen zu Hause und machen nichts. Ja, das stimmt ja gar nicht. Die Arbeit muss ja trotzdem Ende des Monats getan sein, ja. Nur ich brauche jetzt niemanden, der mir auf dem Schoß sitzt und sagt, ja, jetzt musst du aber das so und so machen. Sondern Das stärkt ja auch das Eigenständige und die Selbstorganisation. Ich genieße es natürlich auch, ab und zu wieder im Büro sein. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich zu Hause bin, bin ich effektiver, da arbeite ich besser, konzentrierter. Und im Büro ist dann immer so, ja, dann ist da jemand mal da, hält man ein Schwätzchen, was ich auch begrüße, Gottes Willen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zu Hause ist effektiver, muss ich sagen.
Dann die letzte Frage an dich, Andreas. Du hast von der Weihnachtsfeier vorhin gesprochen. Ich vermute mal, dass du es schaffst, dass zur Weihnachtsfeier aus der gesamten Republik und auch außerhalb alle kommen, oder?
Ja, das hat tatsächlich gut geklappt. Die Kollegen, die, wenn sie es schaffen, kombinieren es dann auch, dass sie vielleicht einen Tag früher kommen, also was weiß ich, wenn jemand aus Cottbus kommt zum Beispiel, das war jetzt eben ein Kollege, der hat seine Frau mitgebracht und seinen Sohn und haben noch eine Rheinland-Pfalz-Tour gemacht und wir buchen dann auch Zimmer, ja, wir versuchen dann auch den Veranstaltungsort so zu wählen, dass man eben aus dem Gastraum, sag ich mal, aufs Zimmer fallen kann, wenn man will und eben es genießen kann und sich überhaupt auch mal zu sehen und auch die Partner, das versuche ich auch mal mit einzubinden, mir ist es total wichtig, dass die Lebensgefährten, die Partner und Partnerinnen der Mitarbeiter wissen, womit der Partner seine Zeit so verbringt tagsüber, ja, und dass der weiß, mit wem geht denn der um, ja, mir ist total wichtig, die Familie zu kennen, ja, bei dem einen Kollegen, da winkt mir schon der Sohn immer, wenn wir Meetings sind und so, und ich, meine Kinder sind ja auch noch jung, also meine sind 9 und 11, meine Frau macht gerade noch eine Lehre hier, die wird jetzt diesen Sommer die Abschlussprüfung ablegen, das ist dann ihr dritter Beruf, und mir ist total wichtig, damit auch einen Wohlfühlfaktor zu erzeugen. Das Motto ist ja immer, was ich auch neuen Mitarbeitern im Forschungsgespräch sage, das Leben ist zu kostbar und wir verbringen viel zu viel Zeit auf der Arbeit, als dass die unangenehm sein darf. Ja, die muss angenehm sein, die darf Spaß machen, die darf dir gute Gefühle machen. Ja, und ich versuche zumindest den Boden dafür zu bereiten, dass das möglich ist. Das ist nicht immer möglich, wir haben alle mal Stress, es passieren Fehler, es ist manchmal echt ätzend, ja, es gibt gute und schlechte Tage, aber wenn die guten überwiegen und man die Warum-Frage morgens, bevor man den Rechner anschaltet, gut beantworten kann, dann haben wir hier einen guten Job gemacht.
Ja, prima. Vielen Dank, das war ein prima Schlusswort.
Sehr gut, ich habe nichts hinzuzufügen, muss ich sagen.
Ja, dann danken wir dir, lieber Andreas. Es hat viel Freude gemacht mit dir und ich kann nur sagen, zur Weihnachtszeit auf zu Andreas. Ich besorge mir deine Adresse noch.
Ihr seid beide herzlich eingeladen. Auch wir werden uns ja maximal einmal im Jahr sehen. Das werden wir aber dann zu gegebener Zeit auch umsetzen.
Wunderbar, Dankeschön und dann noch einen schönen Abend.
Danke, euch auch. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war der beste Podcast aller Zeiten. So geht Payroll. Themen für Fachleute in der Payroll und Entgeltabrechnung und für jeden, der Bock drauf hat.
Es hat uns großen Spaß gemacht. Wir hoffen, dass wir euch das nächste Mal wiedersehen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert uns und hört uns jedes Mal an. Das würde uns zusätzlich motivieren.
Und gerne teilen.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein.